Werbung.
Wo Teams vernetzt sind und Ideen wachsen, liefert Internet at Work von Vodafone Highspeed für Ihr Business. Together we can.
Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit GRASP setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie GRASP 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. GRASP, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Werbung Ende.
Es ist Dienstag, der 26. September. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine – Die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling.
Guten Morgen, Herr Schmitz.
Der Angriff auf das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte durch die Ukraine war ja offenbar ein Schock für die Besatzer der Krim. Vor allen Dingen hat er gezeigt, dass ihre Luftabwehr gegen westliche Raketen überfordert ist. Glauben Sie, dass dieser Erfolg der Ukraine auch politisch etwas verändert hat?
Naja, immer wieder bei der Situation, dass man in die Köpfe nicht reingucken kann, aber bei allem dafür halten, dass man das ja sozusagen nicht unterm Deckel halten kann, sondern auch die russischen sozialen Medien darüber berichten, muss man schon konstatieren, dass das den Kreml beeindruckt haben dürfte. Zumal man ja sehen muss, Sewastopol ist ja nur der letzte, auch ein großer Treffer, aber der letzte Treffer in einer ganzen Reihe von erfolgreichen Angriffen auf die Krim. Es gab am Tag davor einen Angriff auf ein Kommunikationszentrum. Wir erinnern uns an die beiden Schiffe, die auch schon kaputt gegangen sind, also kaputt gemacht worden sind mit Raketen. Vorher waren die Drohnenangriffe mit den Unter- oder Überwasserdrohnen da. Das heißt also, man legt schon erheblichen Wert in der Ukraine darauf, klarzumachen, dass die Krim ein wichtiges Ziel ist, was zusätzlich schmerzhaft gewesen sein dürfte, ist, dass man nicht nur das quasi traditionsreiche, symbolträchtige Hauptquartier der Schwarzmeerflotte angegriffen hat, die ja immer eine strategische Bedeutung für Russland, die Sowjetunion hatte, sondern auch noch den Kommandeur offensichtlich getötet hat bei der Aktion. Also alles in allem nichts, was Russland in der letzten Woche in irgendeiner Art und Weise als Erfolg zu Hause verbuchen konnte.
Jetzt ist ja erkennbar, dass der Druck sehr groß ist auf die Russen, ihre Ziele auf der Krim besser zu schützen. Die Frage ist, sind sie dazu technisch überhaupt in der Lage? Denn dann hätten sie es ja gemacht. Oder sind die einfach mittlerweile so schlecht ausgestattet, dass sie keine Möglichkeit mehr haben, sich gegen diese Angriffe zu wehren und die westlichen Raketen einfach überlegen sind?
Das ist, glaube ich, das große Rätselraten. Wir wissen nicht, wie hoch die Abfangrate Russlands ist mit Blick auf die westlichen Raketen unterschiedlicher Art und Weise. Da fehlt uns der Bit, da wäre ich auch total vorsichtig, da jetzt in Euphorie zu verfallen. Möglicherweise ist es so, dass die Russen wirklich einfach nicht mehr ausreichend Systeme haben und sich überlegen müssen, wo sie die platzieren, weil sie so viel schon verloren haben. Wenn sie technisch nicht in der Lage sind, die westlichen Raketen abzufangen, dann werden sie jetzt sicherlich mit Hochdruck daran arbeiten, das besser zu machen. Das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt. Also zu glauben, das, was jetzt noch ein Vorteil ist, ist in ein paar Monaten noch ein Vorteil, das ist tatsächlich Quatsch. Der Krieg zwingt dazu, das haben wir auch auf der ukrainischen Seite gesehen, Innovation zu machen, weil es sonst tödliche Folgen hat.
Das Ziel der Ukraine ist es ja, den Russen unmöglich zu machen, die Krim weiter besetzt zu halten, beziehungsweise die Kosten so in die Höhe zu treiben, dass es einfach nicht mehr durchzuhalten ist. Mhm. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das ein monatelanger Prozess oder kann das auch sehr schnell gehen, wenn die Ukrainer die nötigen Waffen haben und die 10, 20, 30 zentralen Ziele angreifen können?
Ja, das sind, glaube ich, sehr unterschiedliche Szenarien. Ne? Das, worauf es jetzt mindestens erstmal hinausläuft, ist, dass man ja, im Grunde genommen wie bei einer Hand oder bei Extremitäten versucht, immer noch die versorgenden Arterien einfach abzuschneiden. Einfach weil man damit auch das Chaos und den Nebel im Gefecht einfach vermeidet. Man vermeidet dadurch Tote und steigert die Wahrscheinlichkeit, dass man erfolgreich ist. Und man kann darauf hoffen, aber es ist auch nur eine Hoffnung, dass die russische militärische Führung sagt, sorry, aber das hier ist wirklich komplett eine verlorene Schlacht. Wir müssen das hier aufgeben. Wir können das noch x Wochen durchhalten und dann sind wir hier wirklich durch. Weil auch das ist ja, folgt ja fast schon einer mathematischen Genauigkeiten. Sie können berechnen, wie viel Munition sie pro Tag verbrauchen, wie viel Treibstoff etc. Und wenn das nicht mehr kommt, was dann die Konsequenzen für ihre Beweglichkeit und ihre Feuerkraft sind. Also das können sie letztendlich sich durchrechnen. Was wir noch nicht sehen, das sind so unbekannte Faktoren, oder schlecht abschätzen können, ist, wie stark ist die Widerstandskraft der Bevölkerung auf der Krim. Also Partisanenkämpfe, dafür gibt es hier und da Anzeichen, das wird zurzeit nicht so hochgehängt. Aber sind wir da schon am Maximum oder steigt das dann auch noch, sodass es für die Russen halt nicht nur quasi den Feind gibt, der von Norden und von Westen aus Richtung Krim drückt, sondern dass man sich auch intern nicht mehr sicher sein kann, ob nicht hinter der nächsten Ecke schon wieder eine Autobombe auf einen wartet und man schwupps wieder ein paar Generäle weniger hat.
Jetzt haben sich ja die USA nach langem Zögern dazu durchgerungen, diese Atacms-Raketen zu liefern. Und wahrscheinlich, wenn es so ist, wie es immer ist, wird die Bundesregierung dann irgendwie mit einiger Verzögerung auch beschließen, Taurus-Systeme zu liefern. Wird das was ändern? Und wie lange dauert es, bis die wirklich einsatzbereit sind? Muss da erst noch ausgebildet werden? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also erstens, ich glaube nicht, dass die Bundesregierung die Taurus liefern wird zum jetzigen Zeitpunkt. Ich glaube, dass man hier versucht, einen Punkt zu machen, dass man anders ist. Gerade um dann nicht auch eine umgekehrte Abhängigkeit, einen Eindruck der Abhängigkeit entstehen zu lassen. Ob das jetzt politisch das Schlauste ist, das will ich mal dahingestellt sein lassen. Würde man die Taurus liefern, würde es sicherlich ein paar Wochen dauern, bis man sie unter ein entsprechendes Flugzeug hängen könnte. Es sei denn, die Industrie hat jetzt schon einfach mal geguckt, was sie tun kann, um zu verstehen, wie man einen Taurus-Flugkörper an die verfügbaren Flugzeuge anbauen kann. Der Taurus ist möglicherweise ein bisschen schwerer und ein bisschen anders gebaut als die Storm Shadow und Scalp-Flugkörper, sodass sich dann verändert sich der Schwerpunkt im Flugzeug und diese ganzen Geschichten. Dann fliegt die Karre nicht mehr so richtig gut geradeaus. Und man das einfach sagen will, das will man jetzt auch nicht unbedingt haben. Da muss man ein bisschen was an der Elektronik möglicherweise rumschrauben. Aber die Erfahrung gibt es ja im Prinzip. Also man kennt wahrscheinlich auch die Schnittstellen, weil man eben die Scalp und die Storm Shadow schon angebaut hat. Wahrscheinlich reden wir von Wochen. Ich bin jetzt kein Experte, aber klar ist auf alle Fälle, Deutschland ist jetzt schon wie immer hinterher. Wir sind zu spät mit Blick auf die politische Nachricht, die man eigentlich senden könnte. Weil darum, aus meiner Sicht, da geht es ja darum. Also wenn wir wollen, dass der Krieg schnell zu Ende ist, geht es nicht nur darum, Sachen kaputt zu machen, sondern dem Gegner auch klar zu machen, es wird nicht aufhören. Du kannst nicht auf Zeit spielen. Irgendwie wissen das alle. Man hat ja den Eindruck, dass auch der Kanzler das weiß und auch der Verteidigungsminister, aber irgendwie sind wir nicht sehr, sehr mit Konsequenzen zurzeit dabei.
Bereits eingetroffen in der Ukraine, gerade jetzt irgendwie in den letzten Tagen, sind ja die amerikanischen Abrams-Panzer, es sind nicht besonders viele, aber auch darum hat es große Diskussionen gegeben. Und man sieht dazu Bilder von der Front, die zeigen, dass die russischen Verteidigungslinien zumindest an einzelnen Stellen durchbrochen wurden. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Geländegewinne bislang zumindest relativ gering bleiben. Wie schätzen Sie das ein? Geht da was voran?
Ja, ich denke, man kann jetzt mit größerer Sicherheit sagen, dass das vorangeht und dass, wenn der sozusagen der Vektor, den die Ukrainer jetzt sozusagen nutzen und die Geschwindigkeit, mit der sie vorankommen, dass sie tatsächlich den Durchbruch, den sie da haben, wahrscheinlich erweitern können und dann von da aus weiter nach Süden vordringen können, weil das, was wir in den letzten Wochen immer wieder gesagt haben, dass die Russen wahrscheinlich keine Reserven mehr haben, sich doch offensichtlich Schritt für Schritt manifestiert. Auch die Tatsache, dass Russland jetzt quasi von drei Seiten oder an drei Frontabschnitten unter Druck gesetzt wird, macht das nochmal sehr klar. Ja, es ist ja nicht nur der Süden, sondern es ist auch Bachmut und zwischen der Südfront und Bachmut laufen Angriffe, die Russland zwingen, sich zu entscheiden. Willst du Bachmut halten? Willst du den Durchbruch verhindern? Was soll es denn jetzt eigentlich werden? Und für alles das reicht es eben nicht mehr gleichzeitig.
Die russische Haltung scheint ja irgendwie immer mehr darauf hinauszulaufen, dass sie das so betrachten, dass wenn westliche Raketen in der Krim einschlagen oder in ihren Stellungen einschlagen, dann führt letzten Endes der Westen Krieg gegen sie. Also viel andere Möglichkeiten ließen die Äußerung von Herrn Lavrov nicht zu. Was folgt denn daraus? Hat es irgendwas zu bedeuten, wenn die Russen sich jetzt immer mehr auf den Westen konzentrieren als Gegner in diesem Konflikt?
Ja, es bedeutet, dass wir zu Hause einfach viel aktiver kommunizieren müssen, sagen müssen, nee, es hat sich nichts geändert. Ich meine, er erklärt das ja nicht seiner eigenen Bevölkerung, die weiß ja, was sie zu glauben hat, sondern er erklärt das ja vor allen Dingen uns oder den den, wie soll man sagen, den Triggerpunkten in Deutschland, den Multiplikatoren, die das in die Welt hinausblasen und sagen, seht ihr jetzt, der Angriff und das Ende ist nah, die Russen greifen uns jetzt gleich an. Das ist ja letztendlich die Nachricht, die da rauskommen soll. Qualitativ hat sich hier überhaupt nichts geändert. Also es sind jetzt keine neuen Waffensysteme im Einsatz. Es ist nichts, was sich ändert, außer eben, dass Russland das Wasser mehr und mehr bis zum Halse steht und die immer mehr und mal offensichtlich an den Punkt kommen oder in so einen Bereich kommen, wo alle immer nervöser werden, weil man nicht mehr weiß, ne, also ist das, kann man mit Putin noch gewinnen oder zumindest nicht verlieren oder aber muss man auf ein neues Pferd setzen?
Der Gedanke kam mir, als Sie eben so beschrieben haben, wie genau man berechnen kann, ob eine Stellung haltbar ist oder nicht haltbar ist, dass eben am anderen Ende, da wo politisch entschieden wird, dann auch jemand sein muss, der das rational bewertet und daraus die Konsequenzen sieht und der nicht sagt, mir egal, jetzt guckt, dass ihr es irgendwie hinkriegt. Ne?
Das stimmt. Jetzt kann man natürlich denken, der Putin ist ja ein total Irrer. Ich glaube, das ist er nicht. Ich glaube schon, dass er rational ist, dass er aber andere Schmerzpunkte hat. Und das ist gleichzeitig eine, ich weiß gar nicht, wie ich das gut beschreiben soll, Form von kollektiver oder dezentraler Rationalität gibt. Das heißt, er alleine, es geht ja nicht nur um das, was er denkt, sondern was diejenigen mitdenken, die ihn unterstützen. Und die haben auch möglicherweise nicht das gleiche Ziel wie er. Er ist bloß das Vehikel, um diese Ziele zu verwirklichen. Und deswegen ist das dann schon sozusagen nicht nur eine Frage, was er denkt, sondern wie das Gesamtsystem denkt, ob es sagt, es lohnt sich, also ob die einzelnen Leute, die das System bilden, sagen, es lohnt sich, den hier zu halten. Oder müssen wir langsam auf eine Nummer sicher gehen, müssen wir uns einen Plan B zulegen. Ich glaube, das ist jetzt aber wirklich in die Glaskugel geschaut, dass der Plan B bei vielen schon da ist. Ja, dass sich alle überlegt haben, wie komme ich aus der Nummer raus, wenn das hier tatsächlich vor die Wand fährt? Und was man vielleicht noch mit dazu addieren muss, es gibt aber jetzt hier, weil Sie es eben gesagt haben mit der mathematischen Genauigkeit, es gibt natürlich keinen mathematisch genau bezeichnbaren Punkt, ab dem man sagen kann, okay, jetzt ist vorbei. Das heißt also, es ist auch immer noch die Grenze, die es zu überschreiten gilt, die definieren die Akteure natürlich selbst. Ne? Und das heißt, man kann natürlich sagen, also wenn das noch einen Tag so weitergeht, da mache ich nicht mehr mit. Und dann wacht man am nächsten Morgen auf und hat Angst vor den Konsequenzen und sagt, okay, jetzt, wir versuchen es nochmal. Also ne, so schiebt man das im Grunde genommen immer weiter vor sich her. Die roten Linien werden dann auf einmal zu Farbschattierungen. Was nichts daran ändert, dass wahrscheinlich, wenn man so eine Entwicklung hat, ja trotzdem jeden Morgen aufwacht und sagt, es ist nicht besser geworden, sondern es ist wahrscheinlich schlechter geworden. Und wenn Sie dann eine Woche zurückdenken, und denken, wo sie vor einer Woche gewesen sind, wo sie heute sind, stellen sie auf einmal fest, wie groß die Lücke ist oder wie dramatisch die Verschlechterung eigentlich gewesen ist. Ne? Und vor solchen Prozessen muss man natürlich Angst haben. Oder dass es irgendjemanden gibt, der sagt, so, jetzt haue ich mal mit der Faust auf den Tisch. Und es kommt zu ganz schlecht berechenbaren, sozusagen dynamischen Prozessen unter den Akteuren, wo die auf einmal sagen, oh scheiße, jetzt glaube ich, geht's los. Es gibt eine Überreaktion. Und auf einmal beginnt der Machtkampf im Kreml verfrüht, obwohl eigentlich keiner den jetzt haben wollte. Aber er geht halt los.
Und um es nochmal festzuhalten, wenn Sie sagen Plan B, dann beinhaltet das eindeutig nicht als rationalen Ausweg irgendwie eine Ausweitung des Krieges auf den Rest Europas, sondern das ist sicherlich nicht im Interesse Russlands und auch nicht der russischen Führung.
Nee, weil, also das unterstellte Ziel ist ja, dass alle ihre privaten Gewinne in Sicherheit bringen wollen. Und dass es eigentlich total egal ist, was mit Russland passiert. Also warum man denn jetzt den Krieg ausweiten sollte und das Risiko für das eigene Privatvermögen noch erhöht, weil man möglicherweise dann auch noch gefangen genommen wird und vor irgendein Kriegsgericht gestellt wird, das macht irgendwie total gar keinen Sinn. Ne? Ich glaube, da macht es eher Sinn zu sagen, so pass auf, wir lassen die ganze Sache jetzt hier in sich zusammenbrechen, kleben uns irgendwelche Bärte an und sehen zu, dass wir wegkommen oder machen irgendwo einen Deal. Und sehen zu, dass wir rauskommen und der Rest, nach uns die Sintflut, ne, was mit diesem Russland passiert, das ist uns eigentlich nur total egal. Da bricht dann halt für Millionen von Menschen eine Welt zusammen, aber uns muss das ja nicht kümmern. Wir haben ja genug Kohle und noch ein schickes Haus in der Toskana.
Ich danke Ihnen, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
Das war Ukraine die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei stern.de, RTL Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.
Werbung.
Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.